Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen hier bei Logbuch Solawi in der Ausgabe von Mai 2016. Wir haben heute für euch vorbereitet eine Demo-Berichterstattung von der March Against Monsanto und Syngenta am vergangenen Wochenende in Basel. Eine Kollegin von Radio Dreieckland war dort vor Ort. Die Gartenkorb hat mit zu dieser Demo aufgerufen im Vorfeld. Wir haben hier viele Flyer drucken lassen und auch verteilt, haben auch während der Demo noch viele Flyer verteilt, um eben den Saatgut- und Chemiekonzern Syngenta aus dem Unbekannten in Basel rauszureißen und eben auch sichtbar zu machen, dass es in Basel eben viele solcher Großkonzerne gibt, die nicht der Ernährung der Weltbevölkerung dienen, sondern das nur vorgeben. Jetzt erstmal ein paar Eindrücke von der Demonstration. Der erste Redebeitrag, der auf Französisch halb ist, der ist von Heloise, unserer Gärtnerin bei der Gartenkorb. Danach folgen noch ein paar Impressionen von der Demo, das geht so ungefähr 11 Minuten. Und danach werde ich euch in der Sendung noch ein paar Eindrücke von dem Vortrag oder Ausschnitt, ja, den Vortrag von Celso, einem Mitglied der MST in Brasilien, spielen. Der hat in Eichstätten berichtet, wie Syngenta eben dort in Brasilien auf ihre Besetzung von einem Gentech-Laborfeld, das sie dort gemacht haben, reagiert hat. Und danach gibt es noch ein paar Eindrücke von dem Bericht der Podiumsdiskussion Wer ernährt Freiburg? Den Bericht, die Studie habe ich letztes Mal mit Peter Volz hier in diesem Programm besprochen. Im Studio für euch ist natürlich Fabian wieder, hier bei Radio Dreieckland.
De charbon d'Europe. Ils ont démontré qu'on peut, en agissant collectivement et de manière déterminée, exposer et confronter directement les grands acteurs du capitalisme, aussi puissants soient-ils.
Nur letzte Woche haben über 2000 Menschen an einer der größten Aktionen des zivilen Ungehorsams teilgenommen in Deutschland, haben das größte Kohlenkraftwerk blockiert und gezeigt, dass Menschen auch den mächtigsten Akteuren im Kapitalismus etwas entgegensetzen können.
Alors oui, nous pouvons résister et nous devons résister et nous devons aussi construire les modèles de demain.
Und die Beispiele zeigen, dass Widerstand wirkt. Widerstand hat eine Wirkung.
In English, Basel, let's rock this demo. Let's get organized. We are unstoppable. Another word is possible.
Wir sind hier, weil wir den Multis und insbesondere Syngenta zeigen wollen, dass wir nicht wegschauen. Wir fordern einen kritischen Umgang mit solchen Konzernen. Wir wollen eine Regierung, die keine Angst hat, das Fehlverhalten von Multis anzugehen. Gemeinsam können wir etwas bewegen. Gemeinsam zeigen wir unseren Regierungen, dass wir von ihr eine verantwortungsvolle Politik fordern. Gemeinsam zeigen wir den Agrokonzernen, dass uns die Zukunft dieser Welt nicht egal ist. Heute machen wir uns stark für eine bessere und nachhaltige Zukunft. Jetzt geht es dann bald los mit dem Marsch. Also die Demo, die dies noch nicht irgendwie schon gelesen haben, wird durch die Innenstadt führen, also über die mittlere Brücke, über die Messe, dann bis vor den Hauptsitz der Syngenta weltweit an der Schwarzwaldallee. Es gibt vorne ein Fronttransfer, wenn wir dann losgehen, wo wir uns dann einreihen können und in diese Richtung gehen. Wir haben unterwegs noch die eine oder andere Aktion geplant.
Gehen weg, 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 gehen weg Es ist das Gift Nummer 1 bei den Bauernselbstmorden in Indien. Es sind täglich Tausende von Leuten nach den Berechnungen der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, 25 Millionen im Jahr, die gesundheitliche Schäden nehmen an diesen Pestiziden.
Und wie es im Gegenteil momentan unterwegs ist, gehört es hier nicht nach Basel, mit diesen Menschenrechtsverletzungen, die sich aneinanderreihen, auf allen Kontinenten, in allen Ländern. Da sagen wir nein. Glyphosat und Paraquat, wir haben alle Gifte satt. Glyphosat und Paraquat, wir haben alle Gifte satt.
Wer das Saatgut hat die Macht. Syngenta ist der drittgrößte Saatgutkonzern weltweit. Drei mächtige Konzerne beherrschen über 50% des Weltmarkts an Saatgut. Monsanto, DuPont, Pioneer, jetzt Dow und Syngenta. Und nun muss ein weiterer mitgenannt werden. In den letzten Tagen wurde bekannt, dass Bayer Monsanto übernehmen will. Was das wohl werden wird. Diese Marktmacht, die sich da zusammenfällt, beraubt die Bäuerinnen und in aller Welt ihre Rechte an dem, was sie in Jahrtausenden erarbeitet haben. Vielfalt und mit genetischem Reichtum, mit Patenten und Zopfungsrechten sichern die Konzerne ihre Profite. Das fordert die Erosion, also die Vernichtung der Agrobiodiversität, die Vernichtung der Arten- und Sortenvielfalt bei Nutzpflanzen. Wir kämpfen dafür, dass die bäuerlichen Rechte am Saatgut wiederhergestellt werden. Dazu gehört die Verfügungsmacht. Das heißt, das Recht auf eigene Züchtung. Das Recht, das Saatgut selber zu vermehren und uneingeschränkt zu nutzen. Und das Recht auf freien Austausch. Diese Saatgut-Souveränität ist Teil einer zu erkämpfenden Ernährungssouveränität. Es geht beim Saatgut auch um Befreiung. Um die Befreiung des Saatgutes aus der Umklammerung der Konzerne. Aus der Umklammerung von Konzernen wie Syngenta.
Wir sind Freie und Flammenbuben aus unserer Welt ein Flammenbuben. In der Blüte der Winde ein, älter Mächtig, wieder schon klein.
Für unsere deutschen Freunde. Dass Monsanto und Syngenta auch mitschuldig sind an Ökoziden, also Verbrechen gegen Umwelt und Zerstörung, Menschenrechten und Umweltschaden, das wissen wir. Dass sie dazu fast nie verlangt werden, wissen wir auch. Dazu ein Beispiel, Sie sehen es auf meiner Backe und überall hier, sind die Neonicotinoide, das sind Insektizide, die Syngenta und Bayer produzieren und mit denen dann Monsanto auch ihr Saatgut beißt. Neonicotine sind Nervengifte für Bienen, sie verlieren ihre Orientierung und die Bienenstöcke werden schwächer. Und ganz gemein ist, das wurde letztes Jahr herausgefunden, Neonicotine machen die Bienen süchtig. Die Forscher haben eine Zuckerlösung allein
und eine Zuckerlösung mit Neonikotin hergestellt und alle Bienen flogen auf die Neonikotine. Es ist also wie eine Droge und sie schreiben, es ist eine sehr ähnliche, fast gleiche Droge wie das Nikotin, das ja auch unsüchtig macht. Also das Fatale an den Neonikotinoiden ist, dass es für Bienen eine Droge ist. Nicht nur Bienen, auch andere Lebewesen werden von Neonikotinen gestört und verunreinigt. Da gibt es Studien, die zeigen, dass Fische kaputt gehen, dass Schmetterlinge, dass Motten, dass andere bestäubende Insekten, dass Fledermäuse, dass Regenwürmer kaputt gehen. Es gab kürzlich eine Untersuchung von über 800 Studien in den letzten 20 Jahren, die haben eindeutig gezeigt, dass die Schäden da sind. Die EU hat dann ein Moratorium verhängt und die Schweiz ist so ganz zögerlich dann auch dazu gekommen. Und natürlich wehrt sich die Agrochemie massiv mit Lobbyen gegen dieses Moratorium und bedankt werden sie schon damit. Darum, jetzt komme ich zum zweiten Teil, darum gibt es diesen Herbst vom 14. bis 18. Oktober in Den Haag, dem Sitz des Internationalen Gerichtshofs, das Monsanto-Tribunal. Das Monsanto-Tribunal ist ein symbolischer Gerichtshof, wo wir Monsanto anklagen wegen Ökoziden und Menschenrechtsverletzungen. Und ein letzter Punkt, mir sehr wichtig, das soll auch weiter in der Diskussion gehen, welche Landwirtschaft wollen wir? Eine ökologische, vielfältige Landwirtschaft. Wir wollen keine Landwirtschaft mit Neonikotinoiden, mit Glyphosat, mit Paraquat, mit genmanipulierten Monokulturen. Diese Landwirtschaft ist eine Landwirtschaft von vorgestern, die wir uns schlicht einfach nicht mehr leisten können.
Magst du mir sagen, warum du hier mitgehst bei der Demo gegen Syngenta und Monsanto?
Ja, weil ich einen Skandal finde, in welche Richtung sich bei uns die Landwirtschaft entwickelt, nämlich riecht zu einer industriellen Landwirtschaft, wo die einheitlichen Erntegüter nur noch wachsen können mit Hilfe von Giften und künstlichem Dünger. Dann entstehen Monokulturen und überall sterben die Insekten, nicht nur die Bienen, auch die anderen, die da von den Insekten leben, die Vögel und die anderen Tiere, die früher noch in Feld und Flur waren. Ich bin dafür, dass wir uns auch gesund ernähren können. Und nicht nur wir, sondern auch die Menschen auf der ganzen Welt.
Organisationen und Bewegungen organisiert, zum Teil mit unterschiedlichstem Hintergrund. Aber lasst uns gemeinsam an der Bewegung der Bewegungen arbeiten, die gemeinsam sich dann die Welt zurückholt, die im Moment zerstört wird von einem Kapitalismus, der nur noch als mörderisch bezeichnet werden kann. Alle! Wahrscheinlich zwei Hauptgründe. Hauptgrund Nummer eins: hochtiefe Steuern. Ein Steuerdeal mit der Basler Regierung mit der Zahl etwa 14% Gewinnsteuern. Das ist etwa die Hälfte, die Monsanto in St. Louis in den USA zahlt. Und der zweite Grund: die Schweiz ist nicht bekannt für ihren Widerstand. Deshalb kennt fast niemand Syngenta und alle kennen Monsanto. Das wollen wir jetzt ändern. vielleicht ein bisschen hier an der Syngenta vorbei quasi. Ein bisschen weitergehen, damit die Nachrückenden, die sind doch immerhin, auch wenn wir vielleicht 2% verloren haben, 2000 Menschen gewesen heute auf der Straße, das ist außerordentlich für die Schweiz, das ist außerordentlich in Basel. Und ein deutliches Zeichen, dass sich was ändern muss.
Es ist wichtig und dringend, dass wir uns diesen Protesten jeweils anschließen und nicht nur für unsere Gesundheit und für unsere Arbeitsbedingungen kämpfen, sondern auch für die Gesundheit und die Lebensbedingungen der vielen Landarbeiterinnen und Landarbeiter und Landlosen in Ländern des Südens, die nach wie vor mit diesen Giften verseucht werden und in Gefahr laufen, im Widerstand getötet zu werden.
Syngenta raus aus der Landwirtschaft! Syngenta raus aus der Landwirtschaft!
Sollen wir jetzt, wie angekündigt, einen Beitrag von dem Vortrag Syngentas Blutspuren in Brasilien. Am 28. April war ein Aktivist der brasilianischen Landlosenbewegung MST, Movimento Sem Terra, in Eichstätt und Kaiserstuhl hier in der Nachbarschaft von Freiburg, um über die tödlichen Auseinandersetzungen bei der Besetzung einer Syngenta-Gentechnik-Versuchsanlage im Jahr 2006 zu berichten. Celso war da mit bei der Besetzung dabei. Das ist ein 127 Hektar großes Gelände, das in der Nähe von einem Nationalpark auch ist. Und dort wurde während der Biodiversitätskonvention der Konferenz der UNO 2006 im März, wurde dieses Gelände besetzt von Syngenta. Also die MST hat das Syngenta-Gelände besetzt. Und die wurden dann am 21. Oktober, also ein paar Monate später, nach mehreren Wiederbesetzungen von einer Privatmiliz vertrieben. Und die waren im Auftrag von Syngenta unterwegs und haben dort Keno erschossen und einer Frau ins Gesicht geschossen. Sie hatte ihren Arm und ein Auge dabei verloren. Und Celso war auch einer der Opfer dieses Angriffs und er war auch einer der Ziele, hätte eigentlich auch umgebracht werden sollen, als einer der Führer dieser landlosen Bewegung. Und er war eben in Eichstätten und hat von diesem Vorfall berichtet und auch, was danach passiert ist und wie Syngenta darauf reagiert hat. Er wird den Vortrag auf Portugiesisch machen und er wird dann übersetzt von Wolfgang Hees ins Deutsche. Viel Spaß dabei.
Gostaria de dizer boa tarde a todos e a todas. Obrigado também já pela presença de vir prestigiar esse trabalho importante que os companheiros fizeram do livro.
Ich möchte zuerst ganz herzlich alle begrüßen, alle und alle Männer und alle Frauen, die heute Nachmittag, heute Abend hier sind und nochmal dafür danken, dass die Multiwatch diese wichtige Arbeit in Basel geleistet haben und dieses Buch erstellt haben.
Vamos falar da Syngenta, é uma transnacional que talvez muitos países não conhecem, mas que é muito bem conhecida no Brasil.
Wir werden heute über Syngenta sprechen, ein multinationales Unternehmen, das vielleicht viele nicht kennen, das aber in Brasilien sehr bekannt ist, weil es da sehr aktiv ist.
Em 2006, no Brasil, ia realizar chamado COP-MOP, é uma conferência mundial sobre clima, água e meio ambiente, e modificações também de sementes mesmo, assim junto.
2006 wurde in Brasilien eine Konferenz abgehalten, die nannte sich COP-MOP und da ging es um Água,
Água, Meio Ambiente e Questão Climática.
Klimawandel, Wasser und Umwelt.
Foi no estado do Paraná.
Das war im Bundesstaat Paraná.
Onde a Syngenta tem a mais forte, vamos dizer assim, porque é a parte do Brasil todo, o Paraná, onde está localizado, talvez, a força maior do agronegócio.
Und Syngenta ist im Bundesstaat Paraná, das ist einer von den drei südlichen Bundesstaaten, und da ist Syngenta so stark, weil das so ein bisschen der Pol der Agroindustrie in Brasilien ist.
Nesse ano, as organizações MST Via Campesina e Movimentos Pequeno Agricultor do Estado do Paraná também se organizamos pela questão dessa conferência que ia ter no Paraná, também para a gente discutir os crimes ambientais também que essas empresas no mundo todo têm cometido.
Und im selben Jahr 2006 haben sich dann auch die Basisbewegungen, also Via Campesina, die weltweite Kleinbauernbewegung, die Landlosenbewegung und die Kleinbauernbewegung aus Brasilien zusammengefunden, um eine Parallelkonferenz zu machen und da zu denunzieren, was eigentlich das Agrobusiness an Umweltfrevel betreibt.
Nós também fizemos uma grande denúncia ao governo do estado do Paraná, denunciando que em torno do Parque Nacional do Iguaçu, que é um grande parque que tem, que ele socializa com mais dois países, Paraguai e Argentina, que nós gostaríamos que eles fizessem uma vistoria em torno do parque para ver quem eram os agricultores e fazendeiros que plantavam semente geneticamente modificada.
Und dabei wurde der Gouverneur, also der Ministerpräsident des Bundesstaates Paraná, dann auch darauf hingewiesen und aufgefordert, eine Untersuchung zu machen, um den Nationalpark von Iguaçu. Iguaçu sind diese großen Wasserfälle im Dreiländereck von Brasilien, Paraguay und Argentinien, um da zu gucken, wer in diesem Nationalpark eigentlich genetisch veränderte Pflanzen anbaut und von daher gegen die Regeln verstößt.
Que nesse parque ele tem uma chamado zona de amortecimento, que 10 km em torno do parque, ele não poderia se plantar nenhum tipo de semente geneticamente modificada.
Und um diesen Nationalpark herum gibt es einen Streifen von 10 Kilometern, wo es streng verboten ist, da genetisch verändertes Saatgut anzuwenden.
E nós já também compreendia como a Syngenta estava localizado a 4 km longe do parque, que ela fazia experimento ilegal de semente de milho e soja transgênico. No Brasil tinha só a liberação do experimento de soja, milho não tinha liberação porque era proibido até 2006 o plantio e experimento cultivo de milho. Então.
Und da die Syngenta nur 4 km vom Nationalpark entfernt liegt und da ihre Versuchsflächen hat, waren sie da auch am Anbauen sowohl von genetisch verändertem Soja wie auch von Mais. Und sie hatten bloß eine Genehmigung für das genetisch veränderte Soja und nicht für das Maissaatgut, was sie aber auch angewendet haben.
E nessa vistoria com o IBAMA, o instituto vinculado ao governo do estado do Paraná e nacional, fez uma vistoria e comprovou que a Syngenta fazia experimento ilegal em torno do Parque Nacional, onde ela foi multada pelo R$1 milhão pelo governo do estado do Paraná.
Und dann wurde diese Untersuchung durchgeführt von der IBAMA, das ist das Umweltinstitut, und die haben dann tatsächlich festgestellt, dass Syngenta illegal dort genetisch verändertes Saatgut angewendet hat und haben eine Strafe bekommen von 1 Million Real. Das waren zu dem Zeitpunkt etwa durch ein Drittel oder durch die Hälfte geteilt, also eine 500.000 Euro mehr oder weniger als Strafe bekommen, weil sie illegal genetisch veränderte Pflanzen angepflanzt haben.
Na véspera da conferência, em outubro de 2006, a conferência iniciaria oficialmente o dia 12, e a Via Campesina Internacional e Brasil, nós estaríamos reunidos anteriormente, e com esse crime que a Syngenta cometeu, a opção da Via Campesina Internacional e no Brasil, nós optamos de fazer uma grande ação para fazer denúncia dos crimes ambiental que as transnacionais faz no mundo inteiro. O dia 14 de outubro de 2006, nós ocupamos a área experimental da Syngenta exatamente para denunciar do crime que ela comete contra os povos do mundo todo.
Und als dann zum Beginn dieser Konferenz diese Daten klar auf der Hand lagen, dass Syngenta dagegen verstoßen hatte, wurde am 14. Oktober 2006 dann dieses Gelände besetzt. Und zwar war das ein Beschluss von Via Campesina International, also von der internationalen Kleinbauernbewegung, in Zusammenarbeit mit der Landlosenbewegung, dass sie ein deutliches Zeichen setzen wollten, was diese Unternehmen quasi an Unternehmungen oder an Straftaten machen gegen das, was die Bauern eigentlich wollen.
Porque para nós também no Brasil era importante fazer essa ação contra a Syngenta pelo crime que ela cometeu, porque também o dia 16 no COP, na conferência, ela ia fazer um pedido ao Brasil que liberasse a semente da morte, a semeleite, que nós chamamos no Brasil, que nós, camponês, somos contra no Brasil, porque cada vez mais os camponês do mundo todo, se quiserem, vão ter que se ajoelhar na frente dessas grandes empresas, porque quem tem a semente domina a produção no mundo todo. E essa semente é uma semente que planta e ela só nasce uma vez, depois nunca mais.
Und der 14. Oktober war ein ganz entscheidendes Datum dafür, weil Via Campesina wusste, dass am 16. Oktober auf dieser Konferenz Syngenta einen Vorschlag machen würde, dass dieses transgene Saatgut freigegeben würde. Und dagegen wurde ein Zeichen gesetzt, weil die Abhängigkeit vom Saatgut bringt die Bauern immer mehr dazu, dass sie quasi in Knien diese Unternehmen bitten wollen, die dann die Herren vom Saatgut sind, dass sie überhaupt Saatgut bekommen und dass sie pflanzen müssen, was die bestimmen.
Porque nós compreendíamos que era só com um grande ato desse contra a sede dela que nós poderíamos fazer que quem estava na conferência, mesmo do Brasil, não votasse a favor e desse a moratória para ela produzir a semente. Então, nessa grande conferência também então, ficou esse pedido que teria que se discutir melhor no Brasil, então não foi aprovado a liberação dessa semente lá no país nosso, na conferência, exatamente pela mobilização da Via Campesina e a ação que nós fizemos contra a Syngenta. Porque isso também...
Und es war dann ganz wichtig, dass wir diese große Aktion gemacht haben auf dem Versuchsgelände von Syngenta, weil einfach klar war, nur dadurch können wir die Leute beeinflussen, die auf der Konferenz darüber zu entscheiden haben, ob dieses Moratorium eingesetzt wird, also ein Moratorium, das Syngenta erlauben würde, dieses transgene Saatgut weiter anzuwenden. Und deswegen war dieses das wichtigste Datum für uns eigentlich, dass wir nur durch eine große Aktion da was machen könnten. Und es hat dann auch gewirkt, dass dieses Moratorium, also es wurde Syngenta nicht erlaubt, das Saatgut so einzusetzen.
Então, a partir dessa...
Bundesstaat Paraná, das war jetzt bloß auf den Bundesstaat Paraná bezogen.
Nessa grande conferência, nós fizemos muito barulho, como diz lá no Brasil. Muita gente fomos para frente também no dia da conferência, durante os 15 dias da conferência lá, para que se fosse cumprido pelo menos uma parte das exigências dos movimentos sociais, que nós tenha cuidado com o planeta, porque cada vez mais as transnacionais estão fazendo cada vez mais crime ambiental no respeito às leis dos países, no respeito à água, no respeito às pessoas em lugar nenhum.
Und wir haben dann auf dieser Konferenz mit vielen Leuten richtig ordentlich Krach geschlagen, waren anwesend während den 14 Tagen der Konferenz und waren immer wieder da, um gegen die Umweltverbrechen, die diese Unternehmer durchführen, zu protestieren und dagegen unser Wort zu erheben.
Quando foi no final da conferência mundial, nós fizemos uma grande assembleia, onde vários delegados de vários países do mundo, aqui da Europa, todos os delegados vinculados à Via Campesina, movimento social, teve também senador, deputados federal de outros países todos, também foram fazer uma visita onde nós estávamos na Singenta, onde nós, em conjunto, aprovamos que a gente ficaria em tempo determinado na área da Singenta para ela não fazer mais experimento naquele local.
Und zum Abschluss der Konferenz gab es eine große Kundgebung, an der ganz, ganz viele internationale Teilnehmer der Konferenz, aber auch Senatoren, Kongressabgeordnete und so weiter aus Brasilien teilgenommen haben, wo man dann auf das Gelände von Syngenta gegangen ist, um das da zu sehen und wo die Bewegung, also vor allem jetzt Via Campesina, beschlossen hat, diese Flächen zu besetzen, damit dort nicht weiter transgene Pflanzen angebaut werden können.
Como as grandes transnacionais no mundo todo, as brasileiras também, independentemente da parte do mundo, eles sempre têm um lobby muito forte no país que eles vivem. E a Syngenta também não é diferente no Brasil. No Brasil, a Syngenta tem o melhor escritório de advocacia, e a Syngenta tem contratado no Paraná. Cada vez que nós ocupamos, essa reação dela foi sempre nos tribunais, de pedir a reintegração de posse, que nós fosse despejado desse local.
Und die transnationalen Unternehmer haben weltweit, so auch die Syngenta in Brasilien, ganz, ganz starke Lobbyarbeit, die sie betreiben. Syngenta hat einen Riesenkomplex in Paraná und beschäftigen auch entsprechend viele Rechtsanwälte und so weiter und versuchen dann immer auf der politischen Schiene solche Aktionen zu unterbinden und hat es dann über ihre Rechtsanwälte immer wieder versucht, die Bewegung zu vertreiben.
Que lá no estado. Nesse momento de 2006, também ela fez muitas investidas nos tribunais e o governo do estado era um governo mais que sempre teve proximidade com os camponês, defendia também a questão da não transgenia no estado. A Syngenta, ele não desobedecia a ordem judicial. Mas também é inédito para nós nesse período que os advogados da Syngenta entraram na justiça contra a pessoa do governador, não contra o Estado, exigindo que se ele não cumprisse a reintegração de posse, cada dia que passava ele pagava 50 mil real à Syngenta.
Und es war dann so, dass der Gouverneur, also der Ministerpräsident von Paraná, und die Regierungen waren eigentlich seit langem auf Seite von den Kleinbauern und haben der Politik von der Syngenta nicht entsprochen. Und so war es dann auch so, dass die Syngenta eine ganz neue Strategie gefahren hat. Sie hat dann nicht geklagt gegen das Bundesland, sondern sie hat speziell gegen den Ministerpräsidenten geklagt und dem vorgeworfen oder dem für verantwortlich gemacht, dass die Syngenta-Fläche besetzt war und ihn aufgefordert oder ihn damit bestrafen wollen, dass er kalendertäglich 50.000 Reais bezahlen müsste, solange die Fläche nicht wieder freigemacht würde, solange er keine Unternehmung macht, dass die Landlosenbewegung die Fläche freigibt und die Fläche quasi geräumt würde.
Quando iniciou o prazo de 15 dias que era ocorrido, que ele começaria a pagar, nós fizemos, a Via Campesina fez uma reunião com o governador do estado e tomamos opção. Ele se convenceu de fazer um decreto para desapropriar essa propriedade da Syngenta, que são 127 hectares de terra, para fazer um campo experimental de semente que viesse a beneficiar aos camponeses com semente crioula.
Und als dann die Frist von 15 Tagen vorbei war und er hätte jetzt anfangen müssen zu bezahlen, hat sich die Bewegung mit dem Gouverneur zusammengesetzt und dem einen Vorschlag gemacht, nämlich dass er das Land der Syngenta enteignen sollte und stattdessen dort eine Saatgut-Versuchsstation aufbauen sollte, auf der samenfeste Saatgut zum Nutzen der Kleinbauern angebaut und weiterentwickelt werden sollte.
Houve consenso nosso da Via Campesina, junto com o Binamo, que nós recuava, sairia da área, até o governo preparar um decreto. O governo preparou o decreto, publicou. No dia que ele publicou, no dia seguinte, nós reocupamos, porque nós compreendia que a área já passaria a ser do Estado. Então, e a Singenta, assim mesmo, recorreu e derrubou o decreto do governo do Estado.
Und als dann, bis dann dieses Dekret amtlich wurde oder gesetzesmäßig wurde, so lange hat die Bewegung die Fläche geräumt und hat dann an dem Tag, als das Dekret ausgesprochen wurde, die Fläche wieder neu besetzt, weil mit dem Hintergrund, dass es ja jetzt dem Volk gehörte, diese Fläche, und dort was für sie gemacht worden würde. E depois o Singenta
recorreu e derrubou o decreto do governo do Estado.
Ah, und die haben dann Widerspruch eingelegt und haben es geschafft, dass das Dekret des Bundesstaates quasi wieder zurückgenommen werden musste.
Porque muitas vezes a Singenta publicava que o governo do Estado do Paraná queria tomar a área dela, mas isso é mentira. No decreto, o governo foi feita a tomada de preço na região, é calculado o preço médio da propriedade que valia, pagaria um preço justo pelo que ela tinha de benfeitoria lá, e a terra pagaria R$1.300.000 para a Singenta.
Und die Singenta hatte in ihrer Begründung so darauf angesprochen, dass der Bundesstaat ihr ja schon immer dieses Land hätte wegnehmen wollen, damit sie es nicht mehr hätten. Aber in Wirklichkeit war es so, dass diese Enteignung keine Enteignung war, sondern der Bundesstaat Singenta den Durchschnittspreis für diese Fläche, für diese 127 Hektar bezahlt hätte. Hast du mal voll? R$1.300.000 eben dafür zu zahlen, was dem Wert dieser Fläche entsprach.
A partir daí, então, nós compreendimos que, quanto via campesina, que a luta contra a Singenta ia ser luta muito prolongada. Nós optamos de desgastar ela. Ela entra na justiça, conseguiu a reintegração de posse, na mesma forma que ela conseguiu a reintegração de posse, ela também punindo o governo do Estado, da mesma forma que foi anteriormente, do decreto, dizendo que ele teria que pagar um valor de R$50.000 por dia, cada dia, a área ocupada, e mais também um comandante da Polícia Militar, também que não cumpria, porque eles também recuavam, não queriam fazer o despejo, se não fizesse, multaria. Então, daí nós também optamos também de fazer um acordo e recuar durante 30, 40 dias, depois reocupar de novo.
Und dann wurde uns eigentlich klar, dass Singenta ganz schön harter Brocken ist und dass dieser Kampf einfach lange Zeit dauern würde. Und von daher gab es dann einfach so ein Ränkespiel. Also die Singenta ist über die Justiz dagegen eingetreten, hat dann das Dekret zurückführen können, dann haben sie die Fläche wieder zurückgekriegt, dann hat die Landlosenbewegung die Fläche wieder besetzt, blieb dann für so und so viele Tage drauf, ging wieder weg. Und so ging es dann, war es so ein Wechselspiel, wo es immer hin und her ging, Besetzung und Rausschmiss von den Besetzern, Rückgabe an die Singenta und wieder Neubesetzung.
Por isso que daí na segunda nós ocupamos uma vez, a primeira, a segunda, e na terceira vez que nós ocupamos ela, é onde uma grande, na região que nós vivemos, sempre teve, talvez aqui eu não conheço como que é, mas que sempre teve muita pistolagem, onde mata as pessoas, né? Executa as pessoas, é contratado por fazendeiro, que forma uma milícia armada. A Singenta contratou uma segurança de empresa, a ANF, mas que era uma empresa só de fachada, porque essa empresa era controlada pelos fazendeiros da região, onde já tinha despejado a área ocupada também lá.
Und so wurde einmal besetzt, zweimal besetzt, dreimal besetzt, es ging immer so weiter. Und dann gibt es halt einen Faktor, der in der Region sehr üblich ist von Paraná, dass es Revolvermänner gibt, die man unter Vertrag nehmen kann, die dann Bauern von ihrem Land vertreiben. Und das ist so eine alte Geschichte, die da immer wieder stattfindet. Und so hat es dann auch die Singenta gemacht, dass sie so eine Miliz unter Vertrag genommen hat, die ENEF, Die ENF hat ja jetzt nicht erklärt, was das genau heißt. Also das war ein Unternehmen, ein Sicherheitsunternehmen, was aber hintendran steckten eigentlich bloß diese Revolvermänner, die einen Verbund geschaffen haben mit den Großgrundbesitzern, die die ja auch immer wieder angestiftet haben, Kleinbauern zu vertreiben. Und die sind jetzt, diese ENF ist jetzt von der Syngenta unter Vertrag genommen worden.
Nesse dia que nós retomamos, quando foi meio-dia, por aí, essa grande, essa empresa, com mais de 60 homens, muito armados, chegaram disparando muito tiro, tiro de pistola, calibre 9mm, 12, entraram porta dentro, onde acabaram dando um tiro numa companheira, Isabel, pegando no olho dela, paralisando o braço dela e também executando o companheiro Keno com tiro a queima-roupa próximo da entrada da área.
Und es war dann bei der dritten Besetzung, so in der Mitte des Tages, kam dann diese Miliz an, 60 Leute, stark bewaffnet, mit Pistolen, Gewehren, 9 und 12 mm und haben dann etliche Schüsse in die Luft geschossen, aber haben dann auch eine Besetzerin eben ins Gesicht geschossen, die hat seitdem den Arm gelähmt und haben eben Keno auch am Eingang von der Besetzung erschossen.
Isso também a nível nacional, quando aconteceu isso contra os trabalhadores lá, houve muita mobilização no mundo todo, onde nós iniciamos com uma grande mobilização aqui na Suíça também em 2008. Em conjunto, foi feita uma mobilização com os camponeses e camponesas aqui e movimento social em frente à Syngenta para denunciar o crime que ela cometeu.
Und das hat dann ein wahnsinniges Echo erstmal in Brasilien gehabt, dass da zwei Landbesetzer, der eine erschossen, der andere angeschossen wurde. Und es gab dann auch ein internationales Echo und man hat über Via Campesina dann eben auch in der Schweiz mobilisiert und hat wohl vor der Syngenta 2008 dann eine große Demonstration gemacht und darauf hingewiesen, wie Syngenta sich verhält, was die für Machenschaften in anderen Ländern machen.
E também é importante dizer que toda essa mobilização, também nós fizemos uma ação contra a Syngenta para cobrar indenização pela morte do Keno e a perda da Isabel, a vice da Isabel. Fizemos uma ação, a Terra de Direito moveu uma ação contra eles e agora, o ano passado, um juiz de Cascavel deu a ganha de causa às companheiras, dizendo que a Syngenta era culpada por ter contratado uma milícia armada e autorizado que matasse as pessoas.
Und dann gab es einen Prozess gegen die Syngenta, wo gefordert wurde, dass Syngenta eine Entschädigung zahlt, auf der einen Seite für Isabel, für die Angehörigen von Isabel, für Isabel selber und für die Angehörigen von Keno, weil festgestellt wurde, dass sie schuldig waren. Also es war ein Rechtsanwalt von Cascavel in Paraná, der dann dieses durchgesetzt hat, dass Syngenta diese Entschädigung zahlen musste.
Und was important também, para as pessoas poderem compreender melhor, a gente tem que sempre olhar as grandes transnacionais, o que elas fazem mesmo no mundo todo? Qual é que é a tarefa delas? Porque jamais as transnacionais pensam na vida, jamais elas pensam nos filhos, nos netos das pessoas, porque elas só pensam no lucro, cada vez mais e mais.
Und es ist klar, und man muss darüber nachdenken, was ist eigentlich die Berechtigung für diese Unternehmen, die Lebensberechtigung für diese transnationalen Konzerne, die in keinem Falle an die Natur, an die Umwelt denken, die nicht an die Söhne und Töchter denken, die nicht an die Zukunft denken, sondern die bloß an ihren Gewinn, an ihre Rendite denken und das immer mehr, immer stärker diese Gewinnorientierung haben.
Muita gente pode perguntar, mas como falava lá no Brasil, né? A Syngenta não sabia que ela estava cometendo crime. Mas isso também a gente tem que lembrar, que não é só no Brasil. Em qualquer canto do mundo, eles também pregam a mesma forma. Porque quando vocês aqui vê falar do Brasil, só das coisas bonitas que tem lá. Mas lá também tem muita coisa que a gente, pelas transnacional nossa do Brasil e as de fora, a gente acaba pagando caro. Porque a concentração de terra cada vez é maior. Porque quanto mais desenvolve a tecnologia com produção, veneno, uma coisa ou outra, mais vai tirando os camponeses do campo. E a alimentação vai ficando cada vez mais escassa. Porque as grandes empresas, os grandes latifundiários do Brasil, não produzem alimentação. E só produz soja, cana e nada mais. Então isso não mata a fome do povo brasileiro e nem do mundo.
Foi muito.
Mas pode resumir.
Er sagt mir, ich dürfte zusammenfassen. Man muss immer daran denken, dass also es gab in Brasilien Stimmen, die gesagt haben, die Syngenta wusste ja gar nicht, dass sie da ein Verbrechen begeht mit dieser Firma. Die Hintergründe wüssten die nicht, aber das wäre völliger Blödsinn. Diese Unternehmen würden ja nicht nur in Brasilien, sondern weltweit überall nach denselben Mechanismen arbeiten und überall eben gucken, wie sie ihren Gewinn optimieren könnten, und dabei würden Kleinbauern vertrieben und mit der Zeit würden Nahrungsmittel knapp werden, weil diese großen Unternehmen ja gar nicht darauf ausgerichtet sind, dass Nahrungsmittel erzeugt werden, sondern sie sehr, sehr stark auf die Commodities wie Soja und Zuckerrohr und solche Produkte setzen, die gar nicht der Ernährung dienen, sondern ganz anderen Zwecken, und von daher sich die ganze Ernährungssituation mit den agroindustriellen Unternehmen immer stärker verschlechtert.
Na minha parte, eu agradeço, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou perguntar para alguém que sabe também lá no Brasil.
So, das wäre es für meinen Teil. Das ist das, was ich vermitteln wollte, und ich bin gerne bereit, Fragen zu beantworten, falls ich eine Antwort darauf weiß. Wenn ich keine Antwort darauf weiß, dann frage ich in Brasilien nach und bringe die Antwort dann rüber.
Das waren die Eindrücke von Celso aus Brasilien, übersetzt von Wolfgang Hees bei der Veranstaltung am 28. April in Eichstätten am Kaiserstuhl. Anfang Mai wurde hier in Freiburg die Studie zur regionalen Ernährung vorgestellt, und ich habe die für euch dokumentiert. Die ist auf dem freien Radionetz in der ganzen Länge nachhörbar, und ich habe ein paar Ausschnitte für euch jetzt vorbereitet für diese Sendung. Und enden wird das alles mit einem Beitrag von Luciano innerhalb der Podiumsdiskussion aus dem Publikum. Und genau, ich verabschiede mich schon mal von euch hier aus dem Studio. Danke, dass ihr dabei wart bei der Sendung, und viel Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal im nächsten Monat. Ciao, ciao.
Frau Dr. Moschitz, auch an Sie die Frage, auch wenn Sie natürlich mit der Studie uns die Ergebnisse vorgestellt haben, aber was war für Sie vielleicht verblüffend und wichtig? Und Sie dürfen auch gerne auf die hier schon angedeuteten Fragen, Regionalitätsdiskussion, Herkunft von Ausgangsprodukten etc. kurz eingehen, bitte.
Gut, ja. Ich fange mal an, was mich überrascht hat oder was ich interessant fand. Also ich habe schon gesagt, wir haben da auch Neuland beschritten. Wir haben verschiedene Methoden ausprobiert und eben dann festgestellt, das eine funktioniert, das andere nicht. Einerseits hat mich dann überrascht, wer uns Daten gegeben hat und wer nicht. Also es war auch nicht klar erkennbar, wer uns jetzt Daten gibt. Also bei bestimmten Unternehmen hätte ich erwartet, ist kein Problem, aber die wurden dann nicht gegeben. Das so das eine. Und das, vielleicht kann ich dann gleich die Beantwortung dieser einen Frage anschließen. Also warum? Erstens mal, der Lebensmitteleinzelhandel war der Studie sehr aufgeschlossen, also mindestens 3 der Unternehmen, die jetzt nicht die Discounter sind, und die haben uns auch Daten geliefert. Also das muss man auch mal sagen, die haben wiederum das eine Unternehmen hatte dann gerade ein Trainee eingestellt und haben gesagt, super, jetzt haben wir jemand, und der fand es ganz toll, wahrscheinlich sich damit mal beschäftigen zu können, und der ist dann wirklich in die Datenbanken gegangen und hat uns einfach sehr, sehr, sehr detaillierte Daten geliefert. Das heißt, die Unternehmen haben dann zum Teil tatsächlich Personen, die das machen können. Andere können es nicht, weil niemand hebt die Daten, kein Unternehmen hebt die Daten in einer Form auf, dass es diese Fragestellung beantworten kann. Das interessiert die einfach nicht. Die wollen nicht wissen, wie viel kriegen wir aus dem Regierungsbezirk und wie viel wird dann in Filialen von Freiburg verkauft. Das interessiert die in ihrem Wirtschaftsaktivität natürlich nicht und erfordert dann sehr viel Aufwand, um das aus Datenbanken rauszubekommen, weshalb das dazu führt, dass es dann auch nicht alle geliefert haben. Discounter haben keine mitgemacht, wir waren da schon ein bisschen hartnäckig. Ich habe gedacht, ich will es mindestens schwarz auf weiß haben, dass sie das nicht mitmachen. Die sagen, also da war so die Antwort, naja, wir konzentrieren uns aufs Kerngeschäft und das ist Verkaufen, günstiges Verkaufen. Wenn wir da Personen anstellen, die Zeit hätten, für so eine Studie Daten zu suchen, dann wären unsere Produkte nicht mehr günstig genug. So kurz zusammengefasst. Ja, das und was eben das Thema Brot, Brotmehl, das hat mich auch, überrascht. Ja, also wir haben Daten bekommen von den kleineren Mühlen hier in der Umgebung. Nur die kleinen Mühlen, eben bei uns ging es ja um Mengen. Das war ganz eindeutig gefragt, wir mussten hier Mengen mit Mengen rechnen und Mengen liefern. Also mussten wir uns an die großen Mühlen ranwagen, die halt dann auch die großen Bäckereien beliefern etc. Und der Getreidemarkt ist nicht erst seit vorgestern sehr globalisiert. Also ich habe neulich mal wieder die Buddenbrooks gelesen, auch da geht es schon um Getreidespekulation. Das spielt sich auch in ferneren Ländern ab. Also da wird einfach heute aus Deutschland, morgen aus Freiburg, übermorgen aus Frankreich oder dann wieder aus Polen Getreide importiert, in ein Silo geschüttet und dann geht es darum, dass dort eine gute Backqualität wieder weitergeliefert wird, und woher das kommt, können Sie dann nicht mehr nachvollziehen. Also das ist schon ein Zeichen der Intransparenz bei diesen Strukturen ab einer gewissen Größe. Was ich aber auch vielleicht insgesamt ein wichtiges Ergebnis der Studie war, eigentlich die Studie selber schon, also der Auftrag, war für mich erstmal, also überraschend möchte ich nicht sagen, aber sehr, sehr erfreulich, dass sich eine Stadt so dafür interessiert. Also es gibt in Europa, in Deutschland verschiedene Städte, die sich dem Thema jetzt langsam annehmen, aber ich fand es auch, Herr Hoffmann hat es gesagt, eben es geht immer um Landwirtschaft und wie können wir denn die Landwirte dazu bringen, ökologischer zu produzieren, und dann wird sehr auf diese Agrarpolitik fokussiert. Und ich denke immer, zu einer Zeit in einer Gegend, wo 75% der Bevölkerung aber nicht auf dem Land lebt, sondern in der Stadt, ist es dann auch irgendwo Zeit, dass eine Stadt da Verantwortung übernimmt und sagt, okay, jetzt möchten wir da mitreden. Und das fand ich eben auch ein für mich wichtiges Ergebnis.
Gut, danke. Ich darf noch einen zweiten Fragenkomplex anschließen, der mehr jetzt so in die Zukunft schaut. Natürlich aus dem, was hier jetzt schon kommentiert wurde, was sind die wichtigsten Ergebnisse, aber was sind eben auch noch Fragezeichen, ergibt sich sozusagen ein bisschen ein Blick in die Zukunft, ein Zukunftsbedarf. Aber ich darf hier die Podiumsteilnehmer noch mal bitten, das aus ihrer Sicht zuzuspitzen sozusagen. Was muss man jetzt machen?
Eine erste Schlussfolgerung, die ich sehen würde als eine Handlungsempfehlung, ist die stärkere öffentliche Sichtbarmachung der regionalen Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen. Also in der Studie ist die besondere Bedeutung der lokalen Wochenmärkte, der Kantinen, des Gaststättengewerbes und der Metzgereien hervorgehoben. Also der Lebensmitteleinzelhandel ist da ganz am Schluss, also der vermarktet tatsächlich global. Während also die Bereiche, die ich jetzt genannt habe, das sind die Träger, der lokalen Ausrichtung. Und ich glaube, diese Träger wären noch gut beraten, das entsprechend zu plakatieren und einfach als Information rüberzubringen an den Konsumenten, dass man bewusst auf Produkte aus der Region setzt. Ein zweiten Faktor, der auch in der Studie als eine Schlussfolgerung angesprochen worden ist, sehe ich in der stärkeren Propagierung, Entwicklung und Nutzung von Regionalkennzeichnungen. Also zum Beispiel schmeckt den Süden. Dies könnte auch stärker die großen Einzelhändler mit ins Boot holen. Die haben dann normalerweise Kampagnen, die sich auf bestimmte Produkte stützen. Das Problem hier ist allerdings, ich glaube, da muss man kreativ sein, weil es gibt ein paar von der EU vorgegebene Siegel über lokale Herkunft. Aber wenn Sie sich mal angucken, wie die Siegel aussehen, dann glaube ich, stiftet das mehr Verwirrung als Klarheit. Weil das ist natürlich so ausgerichtet, wie das schon mal hier kurz angerissen war, nach dem Grad der Verarbeitung, also wie viel Prozent sind tatsächlich stammen aus der Region der Zutaten und etc. Also das wird dann ein bisschen zu kompliziert. Ich glaube, weil, wissen Sie, wenn da noch Gewürze mit drin sind und Verstärker und was nicht alles, und das ist normal, die Situation, die man in der Lebensmittelverarbeitung hat, dann wird das eben nicht einfach. Dann wird das sehr kompliziert. Ich glaube, was hier erforderlich ist, ist ein bisschen Kreativität, was die Leute anspricht, wo die Leute das auch nachvollziehen können, wo das herkommt. Und das ist ein Argument, ich glaube, damit kann man sich identifizieren als Konsument. Und schließlich als drittes, durch Öffentlichkeitsarbeit, aber auch durch Engagement interessierter Konsumenten sollte man tatsächlich nachhaltige Wertschöpfungsketten, zum Beispiel wie eben von der Regionalwert AG entwickelt, stärken. Also einfach, dass man das propagiert, dass man Informationen darüber zirkuliert, Informationsveranstaltungen macht, auch wie die heute. Und ich glaube, das ist dann ein Schritt in die richtige Richtung. Wobei dann natürlich ein gewisser Stock von Daten auch zur Verfügung stehen muss. Ansonsten fischt man da im Dunkeln.
Mein Name ist Luciano Ibarra. Ich bin einer der Initiatoren der Gartenkoop Freiburg hier. Das ist ein Projekt der solidarischen Landwirtschaft. Und wir wollten quasi als Akteur in der Region einfach auch ein kurzes Kommentar dazu abgeben. Und begrüßen erstmal die Initiative, diese Studie gemacht zu haben. Und bin auch dankbar für den letzten Redebeitrag, weil wir im Prinzip mit dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft sagen wir auch, dass die Landwirtschaft im Prinzip raus aus der neoliberalen Markt- und Profitlogik raus muss. Wir sagen im Prinzip, Lebensmittel sind keine Ware. Und wir versuchen, einen solidarökonomischen Rahmen zu schaffen, indem wir bedarfsorientiert produzieren können, ökologische Kriterien erfüllen können und hier in der Region eine Fläche sichern, die auch eben Menschen hier in Freiburg versorgt. Also aktuell versorgen wir ungefähr 300 Haushalte, WGs, Familien, Partnerschaften und so weiter, einen Kreis von circa 800 Menschen. Und dank der Studie konnten wir auch mal kurz ausrechnen, dass wir ungefähr, also wir produzieren circa 80 Tonnen Gemüse im Jahr, und um die 29.100, die aktuell sozusagen in Freiburg verbraucht werden, laut Studie zu erreichen, bräuchte es so etwas wie 360 bis 400 kleinbäuerliche Betriebe, Kooperativen, Standorte, im Prinzip wie bei uns der Betrieb in Thunsel, 20 Kilometer südlich von Freiburg. Und irgendwo finde ich das eine ermutigende Tatsache, weil für mich ist die Vorstellung, also die Vision, der wir hinterher arbeiten, ist im Prinzip, dass wir den periurbanen Raum rund um Freiburg, 20, 30, 40 Kilometer, sagen wir, rund um Freiburg herum, komplett umgestalten könnten. Und die Vision, dass da mehrere hunderte kleinbäuerliche Betriebe entstehen, die die Bevölkerung in Freiburg dann versorgen, wäre, glaube ich, sehr spannend. Und ich wollte eigentlich nur damit sagen, dass man auch einfach aktiv werden kann und so ein System wie zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft in die Wege leiten kann und einfach heute schon beginnen kann, die Landschaft rund um Freiburg mitzugestalten. So. Danke.